Fangen wir an. Also unser heutiger Vortrag, hochwertige Bioakustikaufnahme mit dem Raspberry Pi. Mein Name ist Klaus Schnippenkehrt. Der junge Mann ist
Lars Kammel.
Genau. Wir beiden sind Mitarbeiter oder Mitarbeiter im Projektteam vom Raspberry Pi Bad Team. Und ja, fangen wir mal an. Erzähl mal ein bisschen über das ganze Projekt. Dazu gehören Biologin Dr. Henrike Körber, Holger Körber, mein Name, also Klaus Schnippenkehrt und Lars Kremme. Also ein relativ kleines Team, was das Projekt betreut. Ja, worum geht es heute? Es geht um Fledermäuse, es geht um Bioakustik und es geht um die Technik, die wir überhaupt da vorstellen. Raspberry Pi Bad Project, was ist denn das überhaupt? Ein kleines modulares Gerät, womit man Fledermausaufnahmen in Echtzeit machen kann. Ja? Fledermäuse sind halt unsichtbar, unhörbar, unfassbar. Eine Welt, die wir uns nicht mal einmal vorstellen können. Ja, es gibt natürlich auch Krankheiten, die diese Tiere übertragen können. Deshalb gilt jetzt für Fledermäuse, das muss ich jetzt extra sagen, weil wir nachher Bilder haben. Deshalb gilt für die Fledermäuse wie für alle Wildtiere, niemals ohne entsprechenden Schutz, nämlich Handschuhe und so weiter, anfassen. Vor dem Vortrag gibt es einige Bilder, wo Fledermäuse in ungeschützten Händen angehalten werden. Bitte machen Sie dies niemals nach. Das sollten nur Profis machen, die wissen, was sie tun und wie man mit den Tieren umgehen muss. Man hat ein bisschen besseres Feeling, wenn man sie tatsächlich in der Hand hat. Aber wie gesagt, die Tiere können halt beißen. So, dann kommen Sie mal mit in unsere Welt der Fledermäuse. Fledermäuse gibt es schon uralt, gibt es schon sehr lange auf dieser Welt, nämlich seit über 50 Millionen Jahren. Das sind hier so ein paar Fundstücke aus der Grube Messel bei Darmstadt. Da haben die sich in den Ölschiefer verewigt. Und selbst damals, vor 50 Millionen Jahren, konnten tatsächlich die Fledermäuse schon Echo orten. Hauptsächlich kommen die überall auf der Erde vor, hauptsächlich in den Tropen, ganz im Besonderen im Orinoco- und Amazonas-Delta. Dann werden die Arten weniger Richtung Nord- und Südpol und oben ab der Polarregion gibt es so gut wie keine Fledermäuse mehr und ganz oben an den Polen kommen gar keine mehr vor. Würden auch keine Nahrung mehr finden, weil es da nichts mehr gibt. Fledermäuse in Zahlen, etwa 2 bis 3 Herzschläge pro Minute und ein Atemzug alle 2-3 Minuten im Winterschlaf, etwa 1000 Herzschläge pro Minute im Sommer im Flug. Die sind etwa 100 Kilometer schnell. In Deutschland, also die Fledermäuse sind so zwischen 20 und 30 Kilometer schnell, aber einige Arten auf der Welt gibt es mit 100 Kilometer. Es gibt ziehende Arten, die ziehen wie Flugvögel durch die Gegend, mehr als 1200 Kilometer zwischen Sommer- und Winterquartieren. Sie können bis zu 3000 Meter hochfliegen. Unsere deutschen Arten oder europäischen Arten sind meistens zwischen 50 und 100 Meter unterwegs und sind sehr, sehr soziale Tiere. Es gibt 20 Millionen Tiere in einer Wochenstube. Eine Wochenstube ist eine Ansammlung von weiblichen Tieren, die ihre Jungtiere gemeinsam großziehen. Also diese 20 Millionen Tiere sind tatsächlich alles Weibchen. Meistens in Deutschland, die Wochenstuben sind in der Regel kleiner, zwischen 5000 und etwa 200 Tieren davor. Sie orientieren sich mit Echoortung und dem Ultraschallbereich das Ganze zwischen 20 und etwa 200 Kilohertz. 10 bis 200 Rufe pro Sekunde können sie ausstoßen. Etwa 4000 Insekten pro Fledermaus pro Nacht fressen sie. Insektizide können damit im Wert von mehreren Millionen Euros eingespart werden. Und sie bekommen in der Regel ein Jungtier pro Jahr. Zwillinge sind sehr selten. Und wer nur ein Jungtier bekommt, damit die Population aufrechterhalten bleiben kann, werden sie halt sehr, sehr alt. Und man hat schon Fledermäuse gefunden, die also tatsächlich 45 Jahre alt waren. Das war eine erwachsene Wartfledermaus, die irgendwann mal beringt worden ist. Und nach 45 Jahren gab es einen Wiederfund. Das Tier ist nochmal gefangen worden und erfreute sich bester Gesundheit mit über 45 Jahren. Ja, halt ein Winterschlaf von Oktober bis März. Tun sie das wirklich? Wir haben mittlerweile festgestellt, dass sie auch im Winter relativ aktiv sind, auch wenn es da keine Nahrung findet. Warum sie das tun, ist der Forschung noch völlig unbekannt. Wir haben hier so ein paar Tiere mal im Winterschlaf zu sehen. Hier vorne ist eine Bechsteinfledermaus, da ist eine Fransenfledermaus. Da oben haben wir ein Langohr, glaube ich. Und eine Mopsfledermaus. Dann die Wochenstubenzeit ist von Ende April bis August. Dort haben wir auf der einen Seite so ein paar Weibchen, die da hängen. Ein Jungtier von einer Zwergfledermaus. Ups, einmal zurück. So, ein Jungtier von einer Zwergfledermaus. Passt auf das äußerste Glied vom Daumen. Also ist ein sehr kleines, sehr, sehr kleines Jungtier. Hier ist schon etwas größer. Ist juvenil. Dann Kommt jetzt ein Video, Lars. It's your turn. Gut. Hier haben wir mal eine Aufnahme aus einer Wochenstube. Hier sehen wir ein großes Mausohr, was ein Jungtier putzt. Und da fragen die sich fast menschlich, wenn es jetzt geputzt werden soll, es wird sich jetzt wehren mit Händen und Füßen. Es will das also nicht haben. Also es ist wie bei uns Menschen auch. Also es ist also total fantastisch. Kannst du mal ein Video weiterschalten, bitte? Weil das ist relativ lang jetzt. Jetzt hat er ungefähr eine Stunde da gesessen. Anschließend hat es dann nur noch gehangen mit dem Jungtier. Das Jungtier wurde gesäugt während der Zeit. Hier ist ein Ausflug aus einer Kirche mit einer Wärmebildkamera und einer Infrarotkamera mal zu sehen, wo die Mausohren aus einer Kirche rausfliegen. Und im nächsten Video sehen wir ein braunes Langohr, was sich eine Motte fängt. Wenn man ganz genau darauf achtet, gleich so ein weißes Insekt, was da angeflogen kommt. Da müssen wir einen Moment warten, weil das sehr, sehr langsam ist. Ich weiß nicht, ob man das Insekt überhaupt sehen kann. Kann man gar nicht erkennen. Sieht man da zumindest nicht. Hier auf dem Video ist es wohl zu erkennen. Gut, machen wir weiter. Vortrag. Die Paarungszeit, wie gesagt, im August und November. Dann, wie aber orientieren sich jetzt Fledermäuse in absoluter Dunkelheit? Das tun sie mit Echoortung. Ungefähr 1700 irgendwann hat Lazzaro Spallanzani mal versucht, herauszufinden, wie sich Fledermäuse in absoluter Dunkelheit orientieren können. Er hatte keine Ahnung davon, hat sich Fledermäuse fangen lassen, hat sie in seiner Studierstube umherfliegen lassen, hatte dort Seile aufgehängt mit Glöckchen dran. Die Fledermäuse stießen da nicht gegen, obwohl sämtliche Jalousien verdunkelt waren, sind sie da nicht vorgestoßen. Dann hat er gesagt, okay, dann können die wahrscheinlich auch in absoluter Dunkelheit sehen. Hat sie also geblendet und so, dass sie nichts mehr sehen konnten, sind da immer noch nicht vorgestoßen. Erst als er die Ohren verstopft hat, war es vorbei. Konnte sich aber nie erklären, warum das so war. Er hat das dann mit den Flügelschlägen in Betracht gewonnen und er hatte eigentlich Infraschall im Verdacht. Ganz viele Jahre später, 1938, hat der Robert Galambos, war Biologe an der Harvard-Universität, weil da zu dem Zeitpunkt schon die Piezo-Kristalle erfunden waren, konnte man einen Ultraschall-Lautsprecher bzw. ein Ultraschall-Mikrofon erfinden und Fledermäuse hörbar machen. In diesem Fall musste man die Fledermäuse noch vor das Mikrofon halten, damit die auch aufgenommen werden konnten. Mittlerweile sind die Geräte kleiner und funktionieren auf verschiedene Art und Weise. Wir haben einmal den Heterodyn-Detektor, das ist ein relativ günstiger Detektor, relativ empfindlich. Frequenzmischerverfahren. Ich kriege da nicht alle Fledermäuse mit, fehlt immer so ein bisschen die Hälfte dabei. Dann den Frequenzteiler, da kann ich natürlich alle Frequenzen hören, aber da ist die Artbestimmung auch ein bisschen dürftig mit. Dann gibt es noch Zero-Crossing-Verfahren an der BAT. Es wird hauptsächlich in den USA, United Kingdom und Australien benutzt, aber ich habe keine akustische Wiedergabemöglichkeit. Dann gibt es nur noch die Echtzeitaufnahme. Diese Geräte sind aber leider sehr, sehr teuer. Das ganze Signal wird aber in Echtzeit aufgezeichnet und ich habe kaum Verluste. Qualität ist nur von der Sampling-Frequenz und von der Bittiefe abhängig. Jetzt kommt das Ehrenamt. Das Ehrenamt kann nicht viel Geld. Das Ehrenamt muss jetzt irgendwie sehen, dass das an ein kostgünstiges Aufnahmesystem kommt. Wir müssen einen haben, was möglichst mit professionellem Aufnahmesystem vergleichbar ist. So ein BAT-P in kompletter Ausstattung inklusive GPS kostet etwa 750 Euro. Professionelle Systeme, die nicht mal so viel können, kosten 2.500 Euro und auch mehr. BAT-P haben wir laufen lassen über viele, viele Jahre, völlig ohne Ausfälle, haben kaum Störungen, bisschen Wartung, ab und zu war mal die Karte voll. Es war auch schon mal eine Karte kaputt, da musste mal ausgetauscht werden, aber ansonsten ist das absolut zuverlässig. Wir haben ein WLAN da drin, so dass wir das Gerät auch auf den Kirchendachboden setzen können, so dass wir von unten auch die Daten auslesen können aus dem Gerät, so dass wir nicht jedes Mal den Küster bitten müssen, dass er mit dem Schlüssel uns den Kirchturm oder das Kirchendach aufschließt, sondern man kann das auch mal zwischendurch machen, einfach mal so. Ja. Wir brauchen also ein technisches Gerät. Wir haben sehr viel Wünsche gehabt als Biologen dann an das System, technisches System, das sowohl Akustik, also Sensorik, Telemetrieerfassung, Kameratechnik, Klimasensoren und so weiter, wollen wir das einsetzen. Kleines digitales System sollte es sein, mit geringer Stromaufnahme und im Feld einsetzbar. Programmiermöglichkeiten und Weiterentwicklung mit einer hohen Reichweite, gute Empfindlichkeit und Standarddatenfiles, es sollten WAF-Files rauskommen, damit man sie auch verarbeiten kann. Dann wollen wir Dauererfassung damit machen, also eben halt ohne Datenverlust, das Ganze als Echtzeitaufnahmesystem. Auswertungen sind dann am Computer, die sind dann auch überprüfbar. Und Analyse ist dann die Möglichkeit gegeben, dass ich die auch bis zur Art runter bestimmen kann. Wie gesagt, Feldtauglichkeit, einfach bedient, handlich, leicht, GPS-Referenzierung der Daten und das Ganze möglichst kostengünstig. Und jetzt kommt der Raspberry Pi ins Spiel und...
Genau, ihr seht einmal hier auch entsprechend hier die GPS-Maus, den Raspberry Pi mit einer Echtzeituhr, also der Witty Pi. Also wir haben das hier unten auch nochmal komplett als Aufbau liegen. Dann kann man hier über die Mithörfunktion, über Bluetooth, das an einen Lautsprecher zum Beispiel übertragen, sodass man dann etwas... nicht in Echtzeit mehr das Signal mithören kann, sondern es wird dann immer werden kurze Etappen gedehnt, sodass man quasi letztlich auch da die ganze Aufnahme weit mitverfolgen kann. Dann haben wir hier in etwa das USB-Mikrofon an der Stelle. Das ist meistens ein Ultraschallmikrofon, gerade beim Bad P ist das meistens im Einsatz, aber man kann natürlich auch ein normales USB-Mikrofon nehmen für die Ornithologie, für Vögel zum Beispiel. Also das ist universal einsetzbar. Wir haben dann an der Powerbank noch einen PB-Wecker sozusagen. Der ist dafür da, dass die Powerbank am Leben bleibt, wenn der Raspberry Pi über die Echtzeituhr auch heruntergefahren ist. Das steckt dahinter. Ja, dann gehen wir mal einmal rüber. Ich zeige euch mal einmal direkt das Webfrontend, was der normale Biologe bekommt letztlich. Also das sieht dann so aus. Es ist möglichst einfach von der Struktur gehalten. Er kann die Dateien herunterladen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Benutzerverwaltung erfolgt dann in Cockpit sozusagen. Das ist dann hier ganz normal die Kontenübersicht an der Stelle. Da können Konten angelegt werden. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier das WLAN direkt zu konfigurieren. Ja, und hier auf der Home-Seite sieht man auch so die wichtigsten Parameter, wie viel Speicherplatz ist belegt. Wir haben hier noch die Dokumentation, die wir den Anwendern auch mitgeben in Deutsch und auf Englisch. An der Stelle, wir können die Seite auch umstellen in die deutsche Sprache. Wir haben die Möglichkeit, auch in die Einstellungen zu gehen, die Dateipfade anzupassen, also es ist eine Menge möglich, also man kann individuellen Profilnamen vergeben, alles unter 50 Kilobyte soll wegsortiert werden, wie die Box heißt, ob das WTPI-Modul genutzt werden soll, ob der Sonnenauf- und Untergang berechnet werden soll oder statische Zeiten, das kann man hier alles einstellen. Dann gehen wir mal weiter zu den Mikrofoneinstellungen. Hier haben wir jetzt das Dodotronic 250 in dem Koffer dran und da haben wir so ein paar Default-Einstellungen auch entsprechend gesetzt. Alles unter 10 Kilohertz möchten wir gerne wegschneiden, weil das ist die Sprache, das Audio, was wir hier sprechen, das muss halt nicht mit aufgezeichnet werden durch den Koffer, sondern wir möchten ja in erster Linie ja auch die Fledermäuse mit aufzeichnen und die rufen über 10 Kilohertz. Dann haben wir eine Services-Seite, da kann man dann auch noch verschiedene Einstellungen treffen. An der Stelle, ich starte mal einmal den Frequenzteiler-Modus. Da wir jetzt gerade keine Fledermaus dabei haben, kann man hier jetzt... Genau, man hört es jetzt hier oben. Gerade, dass es übertragen wird.
Hört man's?
Nur so etappenweise.
Hört man's?
Ja.
Nicht wirklich, ne?
Es kann sein, dass es gerade zu leise ist. Ja, das steckt da auf jeden Fall hinter.
Vermutlich.
An der Stelle, ja, wir haben natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen über Feld-to-Band abgebildet an der Stelle.
Also wenn man das Gerät mal in den Wald stellt, dann kommt nicht jeder per WLAN sofort da drauf und kann unsere Daten klauen.
Genau.
So ein bisschen Sicherheit muss man schon einbauen.
Genau, und da man ja auch den Audioausgang ein bisschen steuern möchte, kann man das dann hier entsprechend auch über die Web-UI letztlich, weiß jetzt gerade warum hier das Audio-Device nicht angezeigt wird. Jetzt. Da ist es jetzt, da kann man das dann entsprechend konfigurieren in der Dezibelzahl. Genau, das hatten wir schon. Ansonsten gibt es hier noch Buttons, Konfigurationsupdates, Logfiles für den Support, exportieren, wenn es da mal Probleme gibt, dass wir das auch alles nachvollziehen können. Oder wenn mal eine Start- und Stoppzeit neu berechnet werden soll oder die Zeit von der GPS-Maus gezogen werden soll, weil es einen Timedrift gibt. Solche Sachen lassen sich halt alle darüber sauber abbilden. Ja, damit wir dann auch regelmäßig die Sonnenauf- und Untergangszeiten nachvollziehen können, haben wir die Daten in der SQLite-Datenbank letztlich gesammelt, sodass wir auch nachvollziehen können, ob die Zeit erfolgreich gesetzt wurde. Wenn die nicht erfolgreich gesetzt wurde, dann steht hier bei Successful ein klares No. Das können wir überspringen, das hatten wir gerade. Genau, man kann den Raspberry Pi auch ohne Einstellungspaket, also ohne Webinterface betreiben. Das lässt sich dann entsprechend auf der Kommandozeile umsetzen, indem man verschiedene Parameter setzt. Das sind die möglichen Parameter an der Stelle. Ich würde die jetzt nicht im Detail vorstellen, weil die haben wir entsprechend auch im Handbuch dokumentiert. So, dann das Projekt ist vor circa 10 Jahren mit einer Zeile Code gestartet. Das ist die Hauptzeile, die war dann ein bisschen hardcodierter an der Stelle. Aber das ist auf jeden Fall die Recording-Zeile, mit der wir vor 10 Jahren, wie gesagt, gestartet sind. Es war eine Zeile Code. Mittlerweile sind da nur ein paar Schleifen bisher drum gekommen, ein paar Variablen sind dazugekommen, die wir ergänzt haben. Und wir starten das Skript dann auch mit einer Nice-Priorität von -19. Das hat den Hintergrund, dass die Rufaufzeichnung mit oberster Priorität läuft. Und wenn Webinterface oder die Mithörfunktion mal einen Aussetzer hat, ist das nicht weiter dramatisch. Und wir werten auch aus, das erstgefundene USB-Mikrofon ist das sogenannte BadP-Mic. Und das nutzen wir dann auch für die ganze Rufaufzeichnung. Die Dateiablage erfolgt unter /tmp, da ist ein temporäres Verzeichnis gemountet, sodass das erstmal alles an Daten im RAM liegt. Und vom RAM kopieren wir die Daten dann einfach mit einem einfaches Move in das entsprechende Zielverzeichnis. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir die ganzen kleinen Dateien, die wir nicht benötigen, direkt weglöschen. Genau, dann kommen wir auch schon wieder zur Auswertung. Also wir haben euch mal jetzt einfach hier gerade eine Auswertung von Audacity entsprechend dargestellt. Man sieht hier so ein paar Striche an der Stelle. Es ist nicht ganz so einfach mit Audacity, die Auswertung. Wir setzen in der Regel ein anderes Programm dafür ein. Das ist ZestLab Lite an der Stelle. Mit denen kriegen wir auf jeden Fall schon eine ganz andere Qualität in der Rufauszeichnung hin. Die Software ist auch kostenfrei als Demo-Version abrufbar.
Ja, offiziell ist es eine Demo-Version, aber man kann sie offiziell auch da runterladen und ist halt ZestLab Lite und hat nicht die volle Funktionalität, aber die braucht man eigentlich auch gar nicht, um die Fledermausrufe auszuwerten. Das Programm kostet, wenn man es offiziell kauft, kostet es 1800 oder, 2000 Euro. Im Edu-Bereich ist es 1800 Euro, weit über 2000 Euro. Aber die Funktionalitäten, die man dann dazu gewinnt, mag für die professionellen User vielleicht sicherlich interessant sein. Aber fürs Ehrenamt und für uns, war das weniger interessant. Ich arbeite schon seit 10 Jahren mit dieser Software und es ist eigentlich hervorragend. Also man kann damit hervorragend auch die Fledermäuse bestimmen. Es geht wunderbar. Dann erzähle ich mal ein bisschen zur Rufanalyse, wie man das eigentlich macht, wenn man denn jetzt mal solche Daten aus dem BadP gemacht hat.
Ich fange vorne an.
Fang mal vorne an, genau. Also jetzt haben wir tatsächlich eine Rufaufnahme auch mal gemacht mit diesem Gerät, mit dem BatPi. Und was wir hier sehen, sind also tatsächlich die Echo-Ortungsrufen einer Fledermaus. Und wie wir sehen können, haben wir also in der X-Achse ist aufgetragen die Zeit und auf der Y-Achse liegt die Frequenz. Und dann haben wir also das Sonagramm, was man analysieren kann. Und daran sehen wir dann, dass wir da eigentlich zwei Rufe haben, also so eine Art Doppelruf mit einer harmonischen drin. Und wenn man jetzt weiß, was das ist, dann ist das, in diesem Fall ist das ein braunes Langohr, eine Langohrfledermaus. Und hier kann man also die Grenzfrequenzen feststellen. Also der ruft irgendwo bei 37.700 Hertz, 37 Kilohertz. Und der hat noch eine harmonische, die mit drauf ist. Und man kann das auch, glaube ich, auch mal hörbar machen. Ich glaube, die kann man auch hörbar machen. Mach doch mal. Ja. Hast du, länger ist die Aufnahme nicht, ne? Ja, du lass mal, das lass mal laufen, ja. Das ist tatsächlich, also ein braunes Langohr ist allerdings zehnmal so langsam abgespielt. Weil in Echtzeit können wir es nicht hören, aber damit wir es hören können, haben wir es zehnmal so langsam abgespielt und dann kann man das tatsächlich hören. Und wir werden jetzt gleich auch sehen, dass es tatsächlich, also wir können auch, wie gesagt, wir hatten ja eben gesagt, wenn wir eine Echtzeitaufnahme haben, können wir alle anderen Verfahren daraus generieren. Wir hätten jetzt mal das Heterodyn-Signal dazu. Das ist nur so ein Brrt, Brrt. Das ist so ein Schnurren. Und mal die nächste Maus. Nächste Maus. Ah ja. Okay. Kann man nicht viel mit anfangen mit dem Dings. Wenn man jetzt aber tatsächlich in Echtzeit, also jetzt zehnmal so langsam abspielt, kann man das besser hören. Mal den Heterodyn rausnehmen. Ja, genau. Ja, also klingt ganz anders als, das, als die Fledermaus eben, ist auch eine andere. Ist in diesem Fall ist es eine Mopsfledermaus. Und das sind so diese typischen Rufe einer Mopsfledermaus. Weiter, nächste. Ah ja. Wenn man sich am Gewässer aufhält und man dann solche Aufnahmen macht, dann weiß man, dass man eine Wasserfledermaus aufgenommen hat. Sieht nochmal wieder ganz anders aus, die Rufe. Und wie gesagt, also die können tatsächlich bis zur Art runter bestimmen. Bei einigen Arten geht das sehr gut, bei anderen Arten wird das echt schwierig, weil unsere Fledermäuse in Deutschland, wie gesagt, hatten wir eben schon mal gesagt, rufen zwischen 20 kHz und etwa 107 kHz. Die am hochrufendste ist, die mit 107 kHz ist die kleine Hufeisennase, kommt vor in Deutschland, in Sachsen, in Thüringen und auch in Bayern. Und die niedrigstrufende, die kommt eigentlich in ganz Deutschland vor, das ist der Abendsegler mit 20 kHz. Machen wir weiter. Das ist zu leise für Heterodyn. Muss es erst lauter machen. So, jetzt. So würde es sich im Heterodyn-Detektor, also in dem normalen Fledermaus-Detektor anhören, wenn ich eine Wasserfledermaus höre. Und in diesem Fall haben wir sogar Sozialrufe mit dabei von der Wasserfledermaus. Das sieht man an dem geknickten Teil hier oben. Normalerweise sieht der Ruf so mehr, eher so gerade aus, so ein bisschen wie so ein S. Und in dem Fall haben wir hier oben so wie so einen Krückstock. Das kann die aber noch ganz intensiver, da sieht es wirklich aus wie ein Krückstock. Okay, mach mal weiter. Ah ja. Lass mal einfach mit. Ohne Heterodyn. Andere ist besser. Okay. Das ist also ziemlich viel los, also ziemlich viele Tiere. Und jetzt muss man natürlich hingehen und entscheiden, was muss ich denn da bestimmen. Und jetzt kommt natürlich das Problem, es gibt natürlich automatische Software, die das bestimmen kann. Würden wir vielleicht auch mal gerne einbauen in unsere Software, dass also, wenn wir die Aufnahmen gemacht haben, das auch automatisch bestimmt wird. Aber bislang war automatische Bestimmung absolut nicht brauchbar. Bis vor ein, zwei Jahren war es gar nicht brauchbar. Also da kam überhaupt nichts Gutes bei raus. Mittlerweile gibt es schon recht gute Software, die das kann. Ja. Also wir haben jetzt Wasserfledermaus und eine Zwergfledermaus. Die Zwergfledermaus ist der obere Bereich und die Wasserfledermaus ist im unteren Bereich zu hören. Ja, wie gesagt, die automatische Auswertung war bislang immer noch sehr, sehr schlecht. Mittlerweile gibt es da schon recht gute Programme. Es gibt sehr, sehr gute Ansätze im Machine Learning und auch in künstlicher Intelligenz. Sehr gute Ansätze und auch sehr funktionable Sachen schon. Aber wir wollen mal gucken, ob das noch besser geht. Ja, aber da haben wir bis jetzt noch keine, sag ich mal, keine Aktien drin und wir haben auch noch keine Zeit und Mühen drin gesteckt, damit wir sowas entwickeln. Das ist auch gar nicht unser Ziel gewesen. Unser Ziel war halt, dem Ehrenamt ein vernünftiges Projekt zur Verfügung zu stellen. Was möchtest du uns zeigen? Ach so, okay. Dann lass mal laufen, dass man das auch hören kann. So, jetzt sehen wir hier eine Wasserfledermaus, die tatsächlich erfolgreich jagt. Ich hatte eben mal gesagt, sie ruft zwischen 10 Rufen pro Sekunde und 200 Rufe pro Sekunde. Und das ist hier so ein 200 Rufe pro Sekunde Ruf. Und dann ist immer dann, wenn sie Beute gemacht hat. Das heißt also, sie bekommt 200 Bilder in den Kopf. Das heißt also, es läuft für sie wie in Zeitlupe ab. 10 Bilder ist dann so, ich kriege so alle, das ist so Timelapse, mehr oder weniger. Und anschließend kriege ich das noch in Zeitlupe, das Ganze. So, dass ich also schön langsam mich der Beute auch nähern kann. Meistens umfliegt sie die einmal und fliegt dann von der anderen Seite ran an die Beute. Okay, mach mal weiter. Was haben wir da noch, was wir noch mal zeigen könnten? Das ist jetzt das. Nur den letzten Bereich dann, ne? Genau. Reicht. Ein bisschen Kommunikation. Das ist ein Sozialruf einer Fledermaus, den man 10 Mal langsam mal abgespielt hat. Also tatsächlich mal, kannst du das auch mal gerne lauter machen. Genau. Wenn man das auch vernünftig hören kann. So, jetzt. Einmal Ordnungsrufe sind da drin und jede Menge Sozialrufe einer Fledermaus. Also so werben Fledermausmännchen übrigens für ihre Weibchen. Also wenn sie denn singen. Das ist, glaube ich, im Herbst aufgenommen. Sogar im Frühjahr, ja, ist auch noch machbar. Das ist Revierabgrenzung dann. Okay. Haben wir sonst noch was? Oder sonst machen wir weiter auch im Vortrag? Ach ja, den großen Abendsegler, den bringen wir noch. Andere Frequenz, ne? Ja, wir haben unterschiedliche Mikrofone benutzt, jetzt müssen wir da natürlich was. Ja, bitte? Bitte, ein bisschen lauter, bitte.
Wenn die diese Ordnungsrufe machen, dann sind sie immer klug oder machen die das auch?
Also wenn sie die Ordnungsrufe machen und dass sie dann immer im Flug sind, nein, das ist nicht so. Also sie können das also auch tatsächlich auch stationär machen. Also gerade die kleinen Hufeisennasen machen das. Also die sind sogenannte Ansitzjäger. Die hängen tatsächlich im Baum und Echo orten erstmal in der Gegend herum, orientieren sich und wenn das Insekt dann da rumfliegt, ah ja, jetzt kann ich Beute machen. Jetzt lasse ich los und fliege los. Deswegen übrigens Fledermäuse hängen, weil das sehr einfach ist zu starten. Man muss einfach nur loslassen. Weil das Hängen kostet keine Energie. Ne? Und das Loslassen auch nicht. Also und dann braucht man nur die Flügel ausbreiten. Ne? Also Fledermäuse sind echt Energiesparwunder. So, jetzt haben wir hier nochmal den großen Abendsegler, damit man dann auch mal gehört hat. Genau. Interessanter klingt der im Heterodyn. Lass mal weiter. Also, er ruft, er hat zwei Rufe, einen langgezogenen und einen steilen Ruf. Das hat folgenden Grund. Erstmal hat er wechselnde Rufe. Der flache Ruf, der lang ist, den benutzt er dazu, um festzustellen, wie schnell er denn fliegt. Weil, ein langer Ruf, habe ich einen Ton mit einer definierten Frequenz, fliege ich auf eine Wand zu, das Echo kommt zurück und das kommt mit einer höheren Frequenz zurück, fliege ich auf die Wand zu, ist das Echo niedriger, ist die Wand weg. Aber in dem Bereich, wo der große Abendsegler sich aufhält, da wird es kaum Wände geben, weil das ist nämlich oberen Luftraum. Das, was er da treffen wird, wird Beute sein. So, dann kann er orientieren mit dem langen Ruf, fliegt die von mir weg, fliegt die auf mir zu, fliegt die an mir vorbei. Den steilen Ruf braucht er, um festzustellen, was ist denn das überhaupt für ein Insekt? Weil mit dem steilen Ruf kriegt er detailliert, granuliert das, ein Bild von diesem Insekt. Mit anderen Worten, mit dem steilen Ruf weiß er, wo er ist. Und mit dem flachen Ruf weiß er, wie schnell er ist. Und so macht er Beute. Und deswegen ein alternierender Ruf, weil es könnte ja sein, dass er ruft, wenn er immer mit dem gleichen Ruf rufen würde, dass das Echo vom zweiten Ruf zurückkommt, bevor es vom ersten Ruf zurückkommt. Das heißt, es würde Überschneidungen geben. Das heißt, er würde Rufe verwechseln können. Und damit er immer weiß, welcher Ruf es als Echo zurückgekommen ist, alterniert er Rufe. Das heißt also, er ruft immer einmal tief, einmal hoch, einmal tief, einmal hoch. Das klingt dann im Heterodyn klingt das recht spannend. Lass mal laufen. Mach mal lauter das Ding da. Das klingt total lustig. So, jetzt. Das ist so typisch großer Abendsegler, wenn man das mal im Detektor hat. Man ist am See und das Tier kommt auf einen zugeflogen. Ich hatte das Ding mal mit, diesen Bad Pea an einem kleinen See. Hatte die Mithörfunktion eingeschaltet, hatte das auch relativ laut gedreht, weil die Wasserfledermäuse rufen immer sehr leise. Kommt ein großer Abendsegler auf mich zugeflogen, mir ist fast der Kopfhörer vom Kopf geflogen, weil die so wahnsinnig laut sind. Also ein großer Abendsegler ruft mit 120 Dezibel. Also da kann man sich das ungefähr vorstellen, wie laut das dann auch bei lauterster Lautstärke im Mithörverfahren drin war. Also jetzt fast die Ohren weggehauen. Machen wir weiter. Was haben wir da noch? Weiter. Sehr uninteressant. Ja, hatten wir schon. Ist noch was Interessantes?
Nö, es wäre es.
Na gut, dann machen wir weiter im Vortrag. Haben wir da noch ein bisschen?
Ein bisschen haben wir noch.
Ja, schön. Ja, so viel mal erst zur Rufanalyse mit Sascha Bleit.
Genau.
Du machst jetzt weiter?
Ja, ich mache noch ein bisschen weiter. Es geht jetzt noch mal ein bisschen weiter in der Technik.
Ah ja.
Also wir haben die Aufnahmen mal anhand der Georeferenzierung mal auf einer Karte abgebildet an der Stelle. Man sieht jetzt hier den Yachthafen in der Nähe von Bonn. An der Stelle von der Frostcon sind die Aufnahmen an der Stelle, die wir georeferenziert haben in dem Moment. Das läuft dann auch über Avisoft Zslab Lite.
Also man kann die Daten, also wenn man den Track hat, den wir ja mit der GPS-Maus aufschreiben, dann kann man den tatsächlich mit Avisoft Lite, selbst mit der Lite-Version, kann man die beiden konsolidieren und bekommt dann sowas daraus, sodass ich also quasi weiß, die Aufnahme mit dem Namen ist an der Stelle entstanden. Wenn ich sie dann auch noch bestimmt habe, dann weiß ich, dass der große Abendsegler da in der Ecke gerufen hat, die Wasserfledermaus da unten am Wasser und da hinten war noch irgendwo eine Zwergfledermaus unterwegs. Und so sind dann die Daten auch georeferenziert. Genau.
Genau, die Mithörfunktion hatte ich eben schon angesprochen. Da wird jedes ein Hundertstel oder Zehntel entsprechend so ein Stückchen gedehnt, so dass man dann, ich sag mal, direkt auch live mithören kann. Aussetzer, wie gesagt, in der Mithörfunktion sind nicht in der Aufnahme, weil die Aufnahme für uns die oberste Priorität hat dahinter. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Genau, das ganze System wird letztlich über das Bad Pea Manage Script verwaltet. Da kann man die Aufnahme starten, stoppen, die Mithörfunktion, Zeiten setzen, diverse Einstellungen treffen. Es ist einfach so ein bisschen, um direkt aus dem Webserver die Sudo-Rechte so ein bisschen einzuschränken, primär. Das steckt da letztlich so hinter. Da kann man auch die Uhrzeiten zur Start- und Stoppzeit entsprechend neu konfigurieren. Da ist eine ganze Menge möglich. Zu den technischen Details. Die Einrichtung soll möglichst leicht sein. Also das heißt, der Biologe kann von uns quasi das Image herunterladen, spielt das auf eine SD-Karte auf, schaltet den Raspberry Pi ein, wartet 5 Minuten und das System ist komplett einsatzbereit. Die manuellen Arbeiten, wie hier die Kabelverschraubung an dem Koffer einzubauen und ich sag mal die USB-Kabel entsprechend zu stecken, das ist nicht mehr der Aufwand. Wir unterstützen diverse USB-Mikrofone. Wichtig ist zu erwähnen, dass wir nur USB-Mikrofone an der Stelle unterstützen und die Sample-Rate hängt halt vom Mikrofon ab. Ob das jetzt ein 250 kHz Mikrofon ist oder ein 384er, davon hängt nachher auch die Aufnahme ab in der Wiedergabe. wie ihr es auch eben schon gesehen habt. Wie gesagt, das Aufnahmeformat ist das Wave-Format. Mithörfunktion hatten wir schon. Individuelle Aufnahme- und Mikrofonprofile habt ihr in der Webseite gesehen. Die Einstellungen werden erst nach dem Neustart der Aufnahme übernommen. Das läuft noch nicht direkt live an der Stelle. Wir haben eine zeitgesteuerte Aufnahme durch die RTC, durch die VTPI. Da kann ich noch zu sagen, die hat uns ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, da die Firmware-Version von der VTPI 4 kleiner 5 leider sehr, sehr buggy war. Auch der Hersteller hat uns an der Stelle sehr stark im Stich gelassen. Es wäre anders wünschenswert gewesen, aber wir haben da eine ganze Menge Zeit drin investiert, den Fehler zu finden, und letztlich war es ein Firmware-Fehler.
Ja, letztendlich haben wir den Fehler bei uns gesucht und bei uns lag der Fehler einfach nicht. Es war dann so, dass tatsächlich Lars noch ein zweites VTP geordert hat, ein neues, und dann mit dem neuen probiert hat und bei dem neuen festgestellt, mit dem funktioniert es. Warum funktioniert es mit dem und mit dem, was ich vorher hatte, nicht? Und dann haben wir festgestellt, dass die unterschiedliche Firmware installiert hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann muss es wohl an der Firmware liegen. Dann hat der Hersteller uns da eine falsche Firmware oder eine buggy Firmware überlassen, haben dann die alten Geräte, die wir schon hatten, mit der neuen Firmware versorgt und schon, siehe da, der Fehler war verschwunden, es lief.
Genau.
War ein bisschen sehr ärgerlich, dass der Hersteller uns da auch nicht weitergeholfen hat. Also wir hatten es mehrfach an ihn auch gemailt, obwohl der von unserem Projekt weiß und auch das Projekt anfangs auch noch unterstützt hat, aber irgendwie hat er überhaupt nicht mehr drauf reagiert. Keine Ahnung, weiß nicht warum.
Wir können es nicht nachvollziehen. Nee. Auf jeden Fall war das ein Zufallsfund an der Stelle, weil meine VTPI durch Zufall den Geist aufgegeben hat. Die wurde dann neu geflasht über AVR-D-Hut. Aber das kann ein normaler Biologe, dem brauchen wir keine CLI in die Hand geben, der sagt, wie soll ich das denn bedienen? Unter uns kann ich sagen, ja, hier kann ich jedem eine CLI in der Hand geben und auch einen Befehl, aber das kann ich mit einem Biologen nicht machen.
Die Leute hier brauchen auch keinen Bad Pie in dem Sinne, weil die könnten auch mit dem Einzeiler klarkommen. Aber für den Biologen und auch den Ehrenamtler, der nicht unbedingt IT-affin ist, für den sollte es möglichst einfach sein, einschalten und benutzen. Ja, und genau das kann das gehen jetzt mittlerweile. Okay.
Genau, wie gesagt, wir haben eine GPS-Unterstützung noch in dem Gerät drin. Wir haben das Web-Frontend mehrsprachig übersetzt, derzeit auf Deutsch und Englisch. Updates können via apt installiert werden, ganz normal, wie man es unter Ubuntu gewöhnt ist. Wir haben unser eigenes Repository dahinter stecken. Die Authentifizierung für das Web-Frontend erfolgt über PAM an der Stelle, um das einfach auch nicht drei verschiedene User-Configs nachher zu haben, sondern alles an einer zentralen Stelle. Genau, wir haben dazu ein entsprechendes Handbuch mit hinterlegt. Da schreiben wir in Sphinx-Docs an der Stelle. Und dadurch können die User auch auf dem Gerät letztlich sich durch die ganzen Einstellungen nochmal klicken und das Ganze nachvollziehen. Wir haben unseren Quellcode mittlerweile nach Codeberg gepusht und haben dadurch auch im letzten Jahr das neue Image herausbringen können, weil vorher hatten wir ein Image, wo, darf ich sagen, Spaghetti-Code.
Ja, das war Spaghetti-Code.
Es waren halt eine Menge Altlasten da drin. Und
das war schon gruselig.
Leider sehr, sehr verteilt an der Stelle. Und jetzt haben wir das Ganze in Debian-Pakete gegossen, damit wir eine Nachvollziehbarkeit kriegen.
Aber Lars, das hat funktioniert. Auch wenn Spaghetti-Code war.
Ich weiß. Da
festhalten. Funktion war wichtig. Wie es aussah, war egal. Aber dann bist du zum Projekt dazugekommen und er hat mit uns geschimpft. Hat er gesagt, so geht das nicht. Hat das ganze Ding aufgeräumt, alles rausgeschmissen und komplett neu gemacht. Und das ist auch vernünftig so. So sind wir jetzt auf einer relativ semi-professionellen oder professionellen Schiene unterwegs, was auch hinterher die Updates einfach wesentlich einfacher macht. Ganz klar, Holger Körber und ich eigentlich maßgeblich an dem Projekt, wir sind maßgeblich mit dem Projekt angefangen, haben damit losgelegt und uns war es wichtig, dass das Ding funktioniert. Dass die Biologen da erstmal mit klarkommen, aber die haben gesagt, deswegen kam ja dann das rudimentäre Web-Frontend, was auch eigentlich nur rudimentär zusammengestrickt war. Das Frontend war schön, das Backend war, naja, unaufgeräumt, würde ich mal einfach sagen. hässlich. Er hat mit uns geschimpft und dann haben wir es vernünftig gemacht.
Genau, also die Bad Peas sind weltweit vertreten an der Stelle, auf jedem Kontinent mindestens einmal. Ihr seht einen roten Kringel an der Stelle hier dafür den Ort Sri Lanka. Da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen im Detail drauf ein. Das ist,
weil es hat jemand tatsächlich den Mut gehabt, die Version 1.0 Raspberry oder Bad Pea, die noch ganz am Anfang war, mitzunehmen und für seine Diplomarbeit. Ohne dass das groß getestet war, ohne dass man wusste, wie zuverlässig das war, hat es mitgenommen nach Sri Lanka und hat das Ding da erfolgreich einsetzen können.
Genau. In Sri Lanka haben wir tropische Temperaturen an der Stelle. Man denkt auf den ersten Blick, tropische Temperaturen wären jetzt das schlimmste Problem, vor dem er gestanden hat. Nein, das war ein anderes Tier an der Stelle. Man sieht es angedeutet in der Mitte. Er hatte halt Angst, dass die Elefanten ihm da drauf treten und das Gerät dann kaputt ist.
Ich muss sagen, an der Stelle, wo er geforscht hat, gab es sehr wenig Bäume oder er konnte schlecht das Gerät an die Bäume bringen. Musste es also auf dem Boden positionieren. Wie gesagt, der Monsun und der Regen und die Feuchtigkeit waren nicht sein Problem. Er hatte echt Angst darum um das Gerät, weil das ein Elefantentrampelfahrt war, dass die Elefanten drauf treten. Aber das haben sie nicht gemacht. Gott sei Dank, das Gerät ist heil geblieben. Der Timothy Lee Hornby hat uns erlaubt, dass wir das hier zeigen dürfen und dass wir das auch dass wir das erwähnen dürfen. Vielen Dank auch an den Timothy, falls er das dann doch mal hier guckt, auch im Stream. Ja, da ist der junge Mann mit abgebildet mit ein paar buddhistischen Mönchen und da oben sind die Spießblattnasen, die er erforscht hat. Und da oben ist eine Rufaufnahme von diesen Spießblattnasen und man sieht, die sehen auch total anders aus als die Fledermausrufe, die wir eben schon mal gezeigt haben. Das sind nämlich die mit den Nasenblättern, die rufen also tatsächlich Konstantfrequenz mit so einem Aufschwung, quasi wie so, wie so eine Brücke sieht das bald aus. Ja? Das tun unsere Hufeisennasen übrigens auch. Ja? Also die kleinen Hufeisennasen und die großen Hufeisennasen, die wir in Deutschland haben, die machen das auch so. Hm?
Genau, dann gehen wir mal weiter zum Einsatz des Projektes. Die eingesetzte Software muss in Gutachten hauptsächlich in Deutschland genannt werden, womit es aufgezeichnet wurde. Die Urheberrechtsschutzgründe der Projekte schränken halt die Vernetzung massiv auch ein. Wir können schlecht sagen, in welchen Projekten es im Ausland im Einsatz ist, weil wir es leider aus Urheberrechtsschutzgründen nicht machen dürfen. Aber man kann danach googeln.
Also wie gesagt, man kann danach googeln, Bad Pie und dann irgendwelche Projekte, man findet da was raus. Wie gesagt, in der Regel wissen wir von diesen Projekten, weil man fragt vorher an, ob unser Projekt mitbenutzen können. Und wir verlangen dann auch eine Erwähnung, dass das Projekt da verwendet worden ist. Aber wie gesagt, über die einzelnen Projekte können wir nicht sprechen. Bitte.
Macht ihr im Prinzip nur ein Konzept mit einer Hardware-Liste, was sich der Biologe zusammensteckt, weil ihr das vorhin gesagt habt, man kann verschiedene Mikrofone verwenden und es ist einfach zusammenbaubar? Oder macht ihr immer die Box komplett fertig und gebt die so an den Kunden?
Also es geht einmal darum, also die Frage war jetzt, ob wir eine Hardware-Liste haben und jeder besorgt sich die Teile selber oder ob wir ein Komplettsystem rausgeben. Nein, es ist tatsächlich so, wir geben eine Hardware-Liste mit von uns getesteten Komponenten. Die steht auch im Handbuch drin, also die mit dem Image runterzuladen ist. Da steht also die Hardware-Liste drin und man kann auch durchaus verschiedene Mikrofone einsetzen. Also wir haben etliche getestet, die damit auch funktionieren. Alles, was da nicht drin steht, kann man eventuell auch benutzen. Es kann funktionieren, es muss aber nicht. Dafür geben wir dann auch keinen Support. Aber für das, was wir da haben, da können wir garantieren, dass es auch tatsächlich funktioniert. Ja, also das kann sich jeder so zusammenbauen, wie er möchte. Wir haben gesagt, eben mal einen Preis von 750 Euro. Wenn ich das minimal zusammenstrecke, also wirklich absolut Minimum, das UM250, 250 Kilohertz Mikrofon von Dodotronic kostet, wir haben eben nachgeguckt, 250 Euro plus Versand. Das ist das teuerste an dem Ganzen. Raspberry kostet etwa 60 Euro jetzt im Moment.
Ja, irgendwo so 50,
eine Speicherkarte irgendwie 10 Euro, wenn man die in entsprechender Größe haben muss. Ja, ein bisschen Gehäuse drum zu. Dann ist man so etwa, sag ich mal, 350 Euro. 400 Euro vielleicht.
Und
im Minimum für das Gerät, wenn ich es aber wirklich in der Minimalausstattung fahre. Wenn ich jetzt aber hier den Koffer mit dazu haben will, die Bluetooth-Einrichtung für die Kopfhörer, dann die VTPI noch mit drin zur Zeitsteuerung, noch ein Gehäuse um den VTPI und Raspberry machen will oder Verschraubung, Mikrofon, alles zusammen, dann sind wir etwa bei 750 Euro.
Ja, du hast die Powerbank vergessen an der
Stelle. Und die Powerbank ist auch noch relativ teuer. 50.000 mAh Powerbank kostet schon ein paar Euros. Also die ist unter 100 Euro meistens nicht zu kriegen. Gut.
Genau, also wir arbeiten auch mit anderen Projekten zusammen. Also unser Projekt wird dann entsprechend auch für die Heuschreckenforschung eingesetzt, für die Nagetierforschung, für die Vogelforschung und viele weitere. Wir setzen es auch selber für die Fledermausforschung ein. Also da ist eine ganze Menge auch drin. Ein Ausblick in die Zukunft ist ganz klar. Also wir sind offen für viele Schnittstellen und Funktionen. Wir suchen eher Mitstreiter, die das dann mit umsetzen möchten. Also wir haben eine ganz lange Wunschliste. Jeder kann sich einbringen. Voraussetzung ist natürlich die Einhaltung der entsprechenden OSS-Lizenzen.
Wie gesagt, einer unserer größten Wünsche ist natürlich auf die Konfigurations-Webpage, die ich ja natürlich auch mit dem Handy aufrufen kann und so weiter, dass wir da einen Pegel bekommen, also einen Eingangspegel. Pegelsignal und vielleicht auch, was auch noch ein Wunsch wäre, wenn wir ein Sonagramm bekommen würden. Also praktisch das, was wir eben gesehen haben, was das Avisoft macht, das hätten wir gern auch noch auf der Webpage. Ja. Müssen wir mal gucken.
Genau, da wird.
Also, falls jemand Ideen hat und sich dem Projekt anschließen möchte, da wären also Möglichkeiten.
Genau.
Ja. Unsichtbar, unhörbar, unfassbar, eine Welt, die wir uns nicht mal vorstellen können. So sieht das inzwischen aus und wir haben noch ein paar wichtige Sätze, ganz wichtige Kernsätze, die wir natürlich haben. Klima und Artenschutz müssen immer zusammen gedacht werden. Nun, das ist auch kein rein deutsches Problem, wie wir eben mit erfahren haben. Es gibt also ziehende Fledermausarten, die also über tausende Kilometer über ganz Europa wegziehen. Und das ist auch nicht nur länderübergreifend und das ist auch weltweit ein Problem. Denn alles hängt von allem ab. Jedes kleine Zahnrad in einem Getriebe ist wichtig. Dann ist eins kaputt und sei es noch so klein, funktioniert das größte Getriebe nicht mehr. Ne? Bildnachweise haben wir hier nochmal im Kurz. Und gibt es noch Fragen? Jetzt nehmen wir das Handmikro.
Danke. Also erstens, herzlichen Dank, sehr interessant. Das mit dem, wie heißt das alternative Abhörsystem, Hyper irgendwas, nee, wie war das? Sie sagten immer, im klingt das so und so in dem anderen.
Heterodyn,
ja, wenn Sie das dann nochmal erläutern.
Mischerdetektor ist das.
Mischerdetektor.
Also, die Fledermäuse rufen ja im Ultraschallbereich und ich nehme jetzt hin, gehe jetzt hin und habe die rufen mit einer gewissen Frequenz, meinetwegen 40 Kilohertz und ich mische 42 zu, habe ich eine Differenz von 2 Kilohertz, dann würde dieses Heterodyn-Signal würde mit 2 Kilohertz kommen. Das heißt also immer plus minus, also das heißt, ich habe in der Mitte. Wenn die Fledermaus bei 40 kHz ruft, da sie aber nie Konstantfrequenz ruft, würde ich sie immer hören. Aber wenn sie Konstantfrequenz auf 40 kHz rufen würde und ich würde den Heterodyn-Empfänger auf 40 kHz stellen, würde ich nichts mehr hören, weil die Differenz ist null. Das heißt also, ich muss ihn etwas daneben stellen, damit ich die Fledermäuse hören kann.
Ich würde gerne noch den Hinweis geben, ich freue mich immer an den Fledermäusen am Schlossteich in Chemnitz, da einen schönen lauen Sommerabend oder sowas. Ja. Und da ich auch mehrere so Audioaufnahmegeräte habe, normal so um Menschen aufzunehmen, sage ich jetzt mal, hatte ich irgendwann mal gedacht, musst du mal probieren, ob du die Fledermäuse hören kannst und war dann ganz begeistert, dass ich da einen riesigen Buckel über 20 Kilohertz im im Spektrogramm kriegte. Ja. Weil diese schon heute für wenig Geld zu haben, Audiogeräte können ja bis 92 kHz oder gar bis 196 kHz oder gar bis 192 kHz aufzeichnen mit 24
Bit. Also die große Masse hatte ich eben auch, glaube ich, schon gesagt, die große Masse ruft zwischen 40 und 50 kHz.
Ja, und ich will noch sagen, also man kann schon mit relativ wenig Geld, wenn man irgendwo Fledermäuse sieht, man kann sie sich mal anhören. Dann im Audacity 2 Oktaven tiefer abgespielt und da hört man dieses melodielose Zwitschern. Also ich war da begeistert erstmal.
Dieses Tick-Tock.
Ja, das erstmal dazu. Dankeschön.
Genau. Weitere Fragen? Da hinten. In der letzten Reihe.
Welche Frameworks habt ihr eigentlich fürs Front- und Web- und Backend verwendet?
Das müsstest du jetzt beantworten.
Ja, da würde ich dann mal einmal kurz ergänzen. Das haben wir derzeit komplett über PHP abgebildet an der Stelle. Aber das kann man natürlich dann auch entsprechend umschreiben, wenn man möchte.
Also muss nicht bei PHP bleiben, ne? Aber im Moment läuft es über PHP. Wie gesagt, die technische Frage muss er beantworten.
Genau, da kann man auch gerne Node.js oder Angular.js mit reinbringen. Also da sind wir halt komplett offen an der Stelle.
Bleib bitte bei dem, was wir auch können. Alles gut. Noch weitere Fragen?
Vorne. Mir fiel vorhin, es waren glaube ich 32 Gigabit an Speicher, Gigabyte an Speicher, die Karte, die da drin ist, mit WAF und bei den hohen Frequenzen ist die ja dann ratzfatz voll, oder? Ja, wie ist denn das? Also es gibt keine automatische Aufnahmefunktion, sondern nach dem Motto, nur wenn Fledermäuse da sind, nimmt es auf.
Ja, doch. Gibt's, ja. Er nimmt tatsächlich nur auf, wenn Fledermäuse da sind. Er nimmt auch nur immer 5 Sekunden auf, also das Gerät wird getriggert. Mit dem ersten Ruf, das heißt, wenn ein Signal oberhalb 10 Kilohertz für mindestens eine Millisekunde da ist, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Fledermaus, die da ruft. Dann fängt die Aufnahme an und dauert eben halt so lange, wenn weiterhin Fledermäuse rufen, geht die Aufnahme 5 Sekunden und wird dann beendet. Wenn nur 2 Rufe da sind und dann ruft nichts mehr und kein Signal mehr über 10 Kilohertz da ist, wird die Datei auch entsprechend kürzer. Habe ich aber eine ganze Rufreihe, weil da gerade die Wasserfledermäuse immer hin und her pendeln. Gerade auf dem Schlossteich hier im Chemnitz könnte ich mir das gut vorstellen, weil da ist ein bisschen Wald drum zu. Da ist also perfekt für Fledermäuse eigentlich. Ja, und wenn ich da mit dem Gerät stehe, dann macht er immer 5 Sekunden Aufnahme und immer wieder die nächste und die nächste und die nächste. Und dann ist natürlich, irgendwann ist die Speicherkarte voll. Wenn ich das bei mir zu Hause mache, ich wohne auch ein bisschen ländlicher, also praktisch in einer Wohngegend mit Einfamilienhäusern. Also ich kann die schon ein paar Tage laufen lassen, weil dann bei uns fliegen ein paar Zwergfledermäuse rum, die dann so um die ganzen Häuser drum zu fliegen, je später der Abend, umso schöner die Gäste, kommen dann auch die Myotis-Arten dazu, wie Bartfledermäuse, Wasserfledermäuse oder sowas in der Richtung, kommt dann auch nochmal dazu, auch nochmal ein paar andere Arten. Wir haben 15 Arten bei uns im Kreis, ungefähr 10 Arten habe ich bei mir im Garten schon nachgewiesen, die da alle schon hergeflogen sind. Anderen sind Waldarten, die kommen bei mir sowieso nicht vor. Aber wie gesagt, ich habe das auf dieser Fläche. So, ich muss natürlich entsprechend große Speicherkarten einbauen. Ich bin aber nicht auf die Speicherkarten angewiesen, weil ich kann ja den Aufnahmepfad verändern, haben wir eben gesehen. Das heißt, also ich kann auch eine SSD dranhängen, die entsprechend Kapazität hat. Und dann kann das Ding auch mal ein paar Tage dran haben. Wenn ich entsprechend größere Akkukapazitäten habe, ich kann auch einen 6-Volt-Akku da reinhängen. Die VT-Pi kann auch mit 6 Volt umgehen. Also einen 6-Volt-Akku, einen Bleigel-Akku kann ich dranhängen. Oder auch ein 12-Volt-Auto-Akku, der Eingang ist auf der VTPI vorhanden, dann kann das Ding auch mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, funktionieren. Wir haben es auch schon laufen lassen mit einer Powerbank, die mit Solar betrieben ist. Ja, dass wir die Powerbank dann praktisch tagsüber, wenn die Sonne scheint oder wenn es hell ist draußen, dass die aufgeladen wird und dann in der Nacht dann eben halt wieder ein bisschen leerer wird. Okay. Noch weitere Fragen?
Gut, wir haben in 8 Minuten den nächsten Vortrag.
Genau.
Von daher würde ich darum bitten, die weitere Diskussion nach draußen zu verlagern.
Gut.
Auch wenn ich auch noch eine Frage habe.
Alles gut. Haben wir noch weitere Dinger da drauf gehabt? Das war die letzte Folie. Prima. Ja, dann haben wir es doch geschafft. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Gut, dann vielen Dank.
Vielen Dank auch an die Organisatoren.
Und ganz vielen Dank an die Orga natürlich hier in Chemnitz. Wir waren, wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, wir stellen es den Leuten von der IT auch mal vor. Wir Biologen haben es im letzten Jahr auch vorgestellt. Da muss man den Vortrag allerdings ein bisschen einfacher halten. Hier konnten wir das ein bisschen komplizierter machen,
und
was die Technik angeht.
Ihr habt noch vergessen zu sagen, wer noch Fragen hat, der Stand ist direkt hier
genau, über
50 Meter in die Richtung, gleich der erste.
Nicht mal 50 Meter, ein paar Schritte.
Wer kann schon Abstände abmessen?
Okay.
Abschätzen.
Vielen Dank.